Endlich ist mal alles geil. Oh, oh, HSV. Endlich ist mal alles geil. Dass wir das noch erleben.
Folge 60 von HSV. Meine Frau!
Alles ist geil. Top-Stimmung hier im Studio. Kai ist am Start.
Moin, 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 moin.
Gerto.
Moin.
Ich bin Stübi. Herzlich willkommen zu einer hoffentlich nur positiven Folge, denn aus den letzten 4 Spielen unter Hannes Wolf gab es 4 Siege. Gerto, nimmst du jetzt deinen Hoffmann raus zurück? Werde ich dich jetzt immer fragen nach jedem Sieg?
Nee.
Okay, bleib dabei. Aber Hannes Wolf, richtige Entscheidung.
Ja, ja? Also jetzt kurzfristig bis jetzt ja, ich denke ja. Also auf jeden Fall, was heißt richtige Entscheidung? Ist er tiefgründiger?
Das ist natürlich eine provokante Frage.
Aber er ist auf jeden Fall, liefert er ab und es ist das, was einen Trainerwechsel bewirken soll. Man gewinnt jetzt zumindest erstmal kurzfristig und dann hoffen wir, dass es langfristig auch so bleibt.
Der Trainereffekt hat mal gegriffen. Ja, der HSV gewinnt bei Erzgebirge Aue mit 3:1. Mal wieder Erkenntnisse aus dem Spiel. Die zweite Liga ist grottenschlecht. Da hätte ich schon wieder ein wirklich schwieriges Spiel erwartet. Ich dachte, Aue, so fährst du in den Osten, das ist ein Hexenkessel. Aber ich fand weder die Stimmung gut, noch Aue gut. Also das ist schon schockierend, wie beschissen diese Liga ist.
Ja, muss man nochmal unterzeichnen. Also
deswegen sind die Aufsteiger in der ersten Liga auch immer so beschissen, weil die echt gewöhnt sind an diesen Schrott.
Und ist ja jetzt auch nicht nur unsere Meinung, ne? Wenn du mal im TV die TV-Experten da beobachtest, dann sagen die auch, die sind unangenehm. Die Gegner, die können laufen, die sind laufstark, aber spielerisch hast du da kaum Elemente und ich finde auch, Mangala verliert den Ball am Anfang, das passiert, das wird in der ersten Liga dann ab und zu mal bestraft, in der zweiten nicht, da wirst du eher belohnt, weil der Gegner dann, wenn dir nichts gelingt, verliert er auch mal den Ball vor der eigenen Abwehrreihe und dann hast du dir, ohne was dafür zu tun, auf einmal eine coole Chance erspielt. Insofern, so bockt es aber. Also man muss sagen...
Ja, aber das ist doch, die Liga ist einfach scheiße. Hat auch so ein Pauli-Fan gesagt bei uns in der Firma und meinte so, Aue, ne, da müsst ihr aufpassen, es ist immer schwer, Punkte zu entführen. Und ich so, ja gut, ne, dachte, jetzt kommt echt das Spiel des Jahres, ach du Scheiße. Aber da sieht man mal echt, auf was für ein Niveau man sich bewegt. Das ist einfach.
Immer dieses Gerede, es wird so harte Arbeit. Es stimmt natürlich, irgendwie muss man sich immer konzentrieren, dass man auf keinen Fall Punkte liegen lässt, aber man kann sich das auch nicht erlauben, weil auch Köln gegen diese Gegner immer punkten wird. Also so diese Auswärtsspiele, die müssen einfach gewonnen werden. Aber es macht ja Hannes Wolf, wie gesagt, 4. Sieg jetzt im 4. Spiel. Und obwohl es schwierig ist, irgendwie auf diesem Niveau dann so eine Analyse zu machen, die man selbst ernst nehmen kann, versuchen wir es trotzdem, würde ich sagen. Ne?
Ja, total.
Weil ich meine, die HSV-Spiele sind dermaßen überlegen, das ist teilweise unfair. Wenn ich dann so gucke, in Santos gegen Aue, der fragt sich ja auch, wo bin ich hier gerade?
Santos bereitet sich schon gegen Nürnberg vor mittlerweile, fiebert nur auf das Spiel hin und will nach Europa.
Zu Recht, da sind wir auch nicht so weit entfernt, ne? Aber da kommen wir dann drauf zu sprechen, wenn es soweit ist. Jetzt gucken wir erstmal, was ist eigentlich... Ich habe mir gedacht, wir können jetzt mal nach 4 Spielen so ein Zwischenfazit ziehen. Was ist jetzt unter Wolf eigentlich genau anders als unter Titz? Also erstens, in jedem der Spiele immer mindestens ein Tor gemacht. Ne? Das hat sich ja verändert. Vorher gab es viele Nullnummern unter Titz. Woran kann das liegen? Da könnte jetzt auf der anderen Seite zum Beispiel der Punkt stehen, man hat jetzt deutlich weniger Ballbesitz. In den letzten beiden Spielen sogar weniger als der Gegner. Das gab es unter Titz nie. Worauf lässt das schließen?
Ich finde, das ist ganz klar... aktuell der moderne Fußball, der das bestätigt, denn wir haben schon bei der WM bei Deutschland-Frankreich als guten Vergleich mal gesehen, dass die Mannschaften, die dann eher auf die Ballverluste lauern und aus einer kompakten Defensive mit weniger Ballbesitz versuchen, ihre Tore zu erzielen, im deutlichen Vorteil sind gegenüber den Mannschaften wie jetzt zum Beispiel Deutschland, die dann immer vorne anrennen. Und das siehst du auch dann wiederum bei Bayern gegen Dortmund, da war es genau die gleiche Masche, Bayern rennt an, Dortmund kontert aus und ich finde, du siehst es jetzt auch beim HSV, dass sie einfach sich leichter tun.
Es ist einfach das leichtere Spiel.
Ja.
Ja. Ja, und ich finde, also zum großen Teil ist es auch Pierre-Michel Lasogga, der die Nuss halt einfach reinmacht. Ne? Also ich meine, hätte er jetzt gegen Köln nicht getroffen, hätte ich da gestanden, wo er stehen muss, dann hätten wir wahrscheinlich halt das Tor nicht geschossen und dann hätten wir schon wieder so 0-0 und irgendwie jetzt nicht hier 4 Siege und sowas. Mhm. Das sind so die Kleinigkeiten, wenn ein Stürmer dann einen Lauf hat, in Anführungsstrichen, einen Torlauf hat er ja, dann macht er halt den Unterschied aus und dann ist auch so ein Dosenöffner für so ein Spiel.
Das sind klassische Lasogga-Tore jetzt einfach, die er macht, ne?
Ja, er wühlt das Ding irgendwie rein.
Ja, ja, ich bin leider nicht so ganz begeistert von ihm, aber sehe natürlich auch, dass er die Buden macht, dass er vorne arbeitet, dass kein... Also irgendwie
es ist auffällig,
achte mal drauf, die Gegenspieler klatschen permanent mit Lasogga ab. Ich glaube, es ist jetzt auch in der Liga, es ist richtig beliebt auch, die Soap. auf Bild Plus liebt jeder. Hat sie jetzt schon einer geguckt von euch? Nee, ne?
Nein, aber das Coole ist ja auch, dass ein Spieler, der dann regelmäßig spielt, das gilt jetzt nicht nur für Santos, es wird ja viel weniger rotiert da vorne. Die können sich auch ihre Sicherheit abholen und dann so bestimmte Sachen rausnehmen, die sich vorher nicht rausgenommen haben. Ich habe zum Beispiel Lasogga ein, zwei Mal beobachtet, wie er sich die Bälle sogar im Mittelfeld abgeholt hat. Natürlich nimmt er sie nicht an, dribbelt einen aus und spielt ihn dann nach vorne, sondern lässt mal klatschen, ja. Genau, oder direkte Ableger nach außen. Das sind alles so Mechanismen, die kriegst du erst rein, wenn du auch die entsprechenden Spielminuten hast. Und, und die Mitspieler sehen das auch erst, wenn du lang genug auf dem Feld warst. Und das ist einfach der Vorteil, wenn man da nicht ständig rotiert.
Ja, also der Erfolg gibt Lasogga sowieso recht. Ich will doch nie sagen, er gehört raus. Nur meiner Meinung nach, es ist ja seine letzte Saison, ne? Und der Vertrag läuft aus. Meiner Meinung nach sollte man definitiv, egal wie viele Tore der in diesem Jahr noch macht, auch bei einem Aufstieg sagen, vielen, vielen Dank, ciao. Oder wie seht ihr das?
Ja,
ich finde, für höhere Ziele ist er nicht gemacht.
Ich sehe das total so. Also ich finde, wenn du gefragt hast, was momentan einen Unterschied ausmacht, dann ist es, dass Lasogga spielt und dass er trifft, finde ich zum großen Teil. Und dann noch ein bisschen die Umschalttaktik. Aber ich glaube auch, dass es sehr schwer wird für ihn im Oberhaus. Und außer er macht jetzt irgendwie so einen Jahrhundertvertrag für den HSV, also irgendwie unter 1 Million oder was weiß ich, irgendwie so ein krass leistungsbezogenes Ding oder irgendwie sowas. Aber da würde ich den dann auch eher nicht sehen. Und dann hast du auch dann den letzten Klotz am Bein, in Anführungsstrichen, vielleicht weg. So die Alten, die viel Geld verdienen, und startest mit einer komplett neuen, günstigeren Truppe. Und
Holtby läuft auch aus.
Sicher?
Ja. Heute nochmal so einen Artikel gelesen. Also die Becker hat jetzt gerade so gesagt, die bei 90,3, die Planungen für die nächste Saison laufen schon. Er hat gesagt, man muss dann auch mal clever sein, mit Leihspielern agieren. Vorbild sind Frankfurt und Hertha BSC, die das natürlich auch wirklich gut gemacht
Frankfurt
haben.
Frankfurt unfassbar.
Die sich da jetzt in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt haben. Frankfurt ja auch schon seit Jahren, jetzt auch unabhängig quasi vom Trainerwechsel erfolgreich, einfach weil Bobic da wirklich, das muss man einfach sagen, kreativ und extrem schlau ist, was die Transfers und Leihgeschäfte angeht.
Ist fast meine wilde These, hat diesmal leider dann nichts mit dem HSV zu tun, aber Frankfurt mittlerweile ganz klar die Nummer 3 in Deutschland. Man lässt sich da noch zu sehr von Namen leiten, aber es ist Bayern, Dortmund und dann ganz klar Frankfurt. Ich meine, wer kommt denn schon zweimal ins DFB-Pokalfinale und gewinnt dann sogar noch eins davon und jetzt im UEFA-Cup weiter? Unglaublich, was da passiert. Also ist ein gutes Vorbild, wenn man die nimmt.
Die Dreierspitze Rebic, Jovic und Alea. An 24 von 26 Toren beteiligt.
Ja, ich find diese Ostblock-Geschichte nicht so richtig sympathisch irgendwie, wenn da so viele Witches spielen so. Aber klar, es ist irgendwie, es fühlt zum Erfolg, aber irgendwie.
Ist ja eine Scouting-Philosophie, wenn du so willst. Ne? Dortmund zum Beispiel setzt auf Premier League-Talente jetzt offensichtlich, bei Hoffenheim ist ja auch dieser Reece Nelson, die sich da noch nicht entfalten können, weil einfach zu hochgradige Spieler in den Teams der Premier League spielen und die Talente keine Entfaltungsmöglichkeit haben. Aber ich glaube, dass der HSV den Fokus wahrscheinlich mehr auf die Nareis setzen wird, so zweite Bundesliga, da die Topspieler.
Aber mal eine Frage an euch. Ich finde, wir haben ja oft genug gesagt, wenn wir absteigen, dann hat das auch den Vorteil, dass die Mannschaft sich mal finden kann, in Ruhe aufbauen kann, dass die Spieler Selbstvertrauen tanken können. Und genau das passiert ja jetzt im Moment. Und jetzt lasst uns doch vielleicht mal abwarten, dass die noch 10, 20 Spieltage mehr auf dem Buckel haben, erfolgreich. Dann können sich die Spieler auch richtig weiterentwickeln. Vielleicht haben sie dann Spielpraxis gesammelt. Und glaubt ihr nicht, dass man dann auch Spieler, die eine Saison lang wirklich dann doch nochmal erfolgreich waren, eine zweite Chance geben sollte? Weil war ja klar, dass wenn es immer bergab geht in der ersten Liga.
Lasogga und Holtby?
Ja, dass man vielleicht die Entscheidung nochmal vertagen sollte.
Ja, warte mal, was würdest du Lasogga jetzt anbieten, wenn du Manager wärst?
Jetzt wäre ich auf eurer Seite, dass man da nicht viel machen kann, aber
ja, okay, wir steigen auf und was bietest du ihm dann an? Bietest du ihm dann 3 Millionen an? 2 Millionen? 1 Million?
Wir sind jetzt bei 3,6 oder so, ne? Wird ja kolportiert.
Ja, also ich würde es immer abhängig machen davon, wie viele Tore er geschossen hat. Was
also
ich
leistungsbezogener Vertrag.
Ja, er schießt uns hoch mit 18 Toren. Spielt noch gut, ne? Also spielt jetzt weiter, trifft einfach so weiter, schießt uns hoch mit 18 Toren. Und die Frage ist, nehmen wir den Kollegen nochmal, er irgendwie fühlt sich hier wohl, ne?
Kind. Ich glaube, das erübrigt sich, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass Becker, ich schätze ihn so ein, langfristig denkt und die sagen,
Das war's.
Okay, wenn
er,
ja, wenn das, ja, das
also, ist. Da würde ich fast meine Hand für ins
Feuer
legen.
Das ist sein Job, ja. Dann muss er das so sehen.
Und ich finde so, also, oder seht ihr nicht so, ich schätze Becker so ein, dass er da relativ rigoros ist. Ich glaube auch, dass er Holtby nicht halten wird, sondern dass er dann auf Perspektivspieler setzt.
Holtby finde ich nochmal
ja, Wackelding,
weil das so eine Identifikationsfigur ist und ja. da muss man mal schauen, wie viel der denn dann auch verdient und der hat ja auch gar nicht so krasse Angebote von außen. Also ich glaube, der feiert das dann, ist dann immer noch einer der Topverdiener beim HSV und darf dann im Mittelfeld spielen, die Fans anpeitschen und eher so für Hunt ist dann, der ein bisschen älter wird, Lasogga.
Aber Hunt, jetzt mal Zwischenruf Hunt, leitet das 1-0 überragend ein, ne? Übrigens auch guter Vorvorletzter bei von Sakai an der Stelle, eins der besseren Spiele von Go, der jetzt so langsam reinfindet, leitet es 1-0 super ein und der Pass vorm 3-0 von Jatta ist auch überragend.
Überragend, sehr gutes Spiel.
Es ist natürlich auch eine schlechte Leistung vom Torwart, dass er da rausgeht und das kurze Eck offen lässt, aber der Pass war trotzdem genau so geplant und Jatta macht das dann aber clever, nur Hand aufsteigende Form in letzter Zeit.
Ja, hatten wir letzte Folge ja schon, dass er erste Halbzeit
schwach
war, zweite Halbzeit war dann stark, aber wir brauchen ihn auch, ne? Du brauchst die Pässe von Hand, damit du mal irgendwie diese gut stehenden Defensive, das können sie alle in der zweiten Liga so nach Plan gut stehen, aber da muss mal irgendwas Special-mäßiges kommen, was man dann irgendwie so rundherum zaubert oder zwischendurch dann so einen tödlichen Pass spielen kann.
Also für mich trotzdem, wenn ihr schon mal die Personalie Hand ansprecht, muss Becker da auch seine Entscheidung treffen. Aber wo ich mich festlege, ist, dass Becker in Bezug auf Santos und Mangala, da muss er sich messen lassen, dass er die beiden hält und dass wir in der nächsten Saison auf jeden Fall mit den beiden planen können.
Da sag ich zum Beispiel, dass du Santos verkaufen musst. Bin ich hundertprozentig von überzeugt. Da wirst
ist immer eine Frage der Alternativen auch.
Ja.
Aber trotzdem glaube ich, dass es schwer wird. Ich sehe Santos einfach eingespielt und so stark auch in der ersten Liga überlegen, den meisten Gegenspielern überlegen.
Ja, total. Das ist eine Frage des Preises, würde ich sagen.
Aber also gehen wir mal davon aus, dass das die 25, also lass mal ganz kurz Santos machen. Ja. Sagen wir mal 25 Millionen plus minus 5 Millionen, finde ich, muss der HSV machen. In der Position, in der wir jetzt sind, sind wir ein Ausbildungsverein für die nächsten 5 Jahre. Das ist einfach so. Und werden auch budgetmäßig eine gewisse Grenze nicht überschreiten können. Und wenn du so ein Angebot kriegst, musst du es wie Leverkusen zum Beispiel auch machen und solche Leute gehen lassen, die einfach Leno jetzt auch verkauft haben, was man gar nicht so auf dem Zettel hatte.
Ja, also würde ich für den, also ohne die finanziellen Verhältnisse zu kennen, wenn man relativ knapper Kasse ist, so wie es momentan ausschaut, würde ich den dann auch verkaufen auf einen Schlag, dann zack. Und vielleicht kannst du mit dem Geld dann ja wiederum irgendwie so ein Fiete Arp oder irgendwie sowas dann ja mal nochmal halten oder so. Ja, schauen wir mal.
Fiete Arp sehe ich gar nicht irgendeinen Verein so richtig aus der ersten Liga, der ihn im Moment kaufen würde.
Naja,
momentan
muss man sagen, erst Stand jetzt geht dann Fall ein bisschen bergauf, weil Stammspieler in der zweiten Liga, er kann auch noch A-Jugend spielen, muss man sich mal wieder vor Augen führen. Er ist 18 und da das bin ich
mal. Jaden Sancho auch von Dortmund.
Ja, gut.
Also dieses 18-Argument. Irgendwie, ich find, er bringt einfach nicht so richtig Leistung.
Ja, aber da passiert viel, finde ich dann noch so, also da kann viel passieren, bis er 20 ist, noch echt so anderthalb Jahre.
Stimmt.
Leistung, ich finde, er ist körperlich, hat er sich super gesteigert, habe ich letztes Mal schon gesagt. Aber ja,
es ist super geil, dass Wolf auf ihn setzt und ich finde die Position, die er da für ihn gefunden hat, zusammen mit Lasogga offensiv, also er setzt ihn ja nicht mehr als Spitze ein, sondern hinter den Spitzen, ist einfach für mich fast der beste Move bisher gewesen neben Lasogga. Und ich hoffe, dass der Junge bleibt, weil ich glaube, dass wenn du einen Trainer hast, der auf dich setzt, jung bist und dich mit deinem Verein identifizierst und dann noch ackerst, ist es nur eine Frage der Zeit, bis das da explodieren wird und er da uns alle überzeugen wird.
Muss aber kommen, finde ich jetzt in nächster Zeit. Ich habe auch Bock drauf, aber jetzt hat er genug Anlaufzeit.
Absolut.
Und Wolf ist ja auch bekannt dafür, hat ja auch diverse deutsche Jugendmeisterschaftstitel auf dem Kerbholz. Ist ja bekannt dafür, dass er aus jungen Spielern auch richtig gute Leute machen kann. Die Frage ist, wie holt man jetzt gegen Berlin die Punkte? Ich meine, es ist noch 2 Wochen hin. Er kann ja auch mit ein paar Leuten zumindest hier trainieren. So Pollersbeck, Hunt, Holtby, das ist der Vorteil. Die bleiben dann einfach hier an so einer Länderspielpause. Er kann mit denen arbeiten. Gegen Berlin ist wohl wieder ein bisschen mehr Ballbesitz gefragt. Da muss man ein bisschen kreativer sein. Würdet ihr nochmal was umstellen? Wo ist zum Beispiel gerade so ein Ito? Wie kann man jetzt nochmal sein Repertoire erweitern und nicht nur dieses Pressing, Ballgewinn, wie jetzt beim 2-1 von Naray, Tor, wie kann man noch die Facetten erweitern?
Ich würde sagen, höchste Konzentration brauchst du in dem Spiel, weil du das erste Mal, also du hast ja gegen Köln das erste Heimspiel dir zu Hause immer schwer getan, dann hattest du gegen Köln das erste Heimspiel, wo du eigentlich nicht in der Bringschuld warst, weil Köln fast der Favorit war. Und jetzt hast du nach wie vor das Problem, was du schon die ganze Saison hast, dass du wieder gegen Union spielst, ein super starker Gegner, der hinten drin steht, du hast es schon gesagt. Und du musst das Spiel machen. Und eigentlich ist uns das bisher zu Hause in der gesamten Saison nicht gelungen. Deswegen mache ich mir da Sorgen. Ich würde einfach mal versuchen, das so anzugehen, wie wir das in Aue angegangen sind, dass wir irgendwie trotzdem versuchen, uns da eine Taktik auszudenken, dass der Gegner irgendwie dazu gezwungen wird, mehr Ballbesitz zu haben, mehr anzulaufen, dass man ihn vielleicht lockt und dann tatsächlich im eigenen Stadion versucht, die auszukontern. Wir haben es ja gerade schon mal gesagt, dass du immer wieder versuchst, dann auch die Mittelfeldspieler rausrücken zu lassen, wenn du den Ball selber hast, dass du dann die Außenverteidiger, ich weiß nicht, ob du schon gesagt hattest, sind ja oft nach innen gegangen, Sakai und Santos, damit eben die Mittelfeldspieler zum Doppeln rauskommen, der Gegner, und dann unsere offensiven Mittelfeldspieler frei sind.
Naja, so ein Klopp in Dortmunder Zeiten hat es ja auch immer geschafft und schafft es auch immer noch mit nicht so viel Ballbesitz auch in Heimspielen ein Spektakel abzureißen, ne? Es ist ja einfach so. Also es gibt ja die Möglichkeit, bewusst dem Gegner den Ball zu überlassen in den sogenannten gefährlichen Zonen, wo du dann zuschlägst, wenn das Pressing irgendwie gut steht, und dann kommst du schnell nach vorne. Nur irgendwie ist das alles so auch wieder so eine 180-Grad-Wendung, ne? Von Titz. Ich meine, vor 4 Spielen haben wir uns noch drüber gefreut, dass wir so viel den Ball haben und dass sich das Spiel entwickelt. Jetzt gehen wir wieder so in Richtung Pressing.
Was sagst du denn zu Union spielt ja auch viele hohe Bälle. Was sagst du denn dazu, wenn man da auch von der Mannschaftsaufstellung mal ein bisschen was verändert und zum Beispiel einen Bates hinten reinbringt, der exzellent in der Kopfballabwehr und Stellungsspiel ist?
Na gut, Lacroix hat sich jetzt gut gemacht, ne, in den letzten beiden Spielen. Ist er auch kopfballstark und eigentlich hätte er es jetzt nicht unbedingt verdient, ausgewechselt zu werden. Jetzt auch gerade nominiert für die U21 der Schweiz oder für die A-Nationalmannschaft der Schweiz, glaube ich sogar.
Dann vielleicht mehr Standards ziehen, dass man da mit den kopfballstarken Leuten vorne sehr präsent ist.
Gab es dieses Jahr noch gar nicht, ne?
Ja, also Freistöße und dann mit allem Mann nach vorne ist auch eine Variante. Ja, ansonsten fällt es mir schwer. Ich meine, die Frage ist doch, sind wir schon stark genug, mittlerweile das Spiel dann wieder selber zu machen zu Hause? Oder?
Zumindest hat man das Gefühl, dass Heimspiele uns schwerer fallen als Auswärtsspiele. Ich hatte jetzt vor diesem Ding in Aue überhaupt gar keine Sorgen, dass wir es gewinnen. Und so ein Heimspiel gegen Union finde ich schon wieder, da ist man wahrscheinlich auch noch so traumatisch bei Jahn Regensburg, dem 0-5. Aber irgendwie Heimspiele im Moment gegen defensive Mannschaften ist eine schwierige Geschichte.
Ja, also man muss ja, finde ich, auch die Kirche im Dorf lassen. Ich meine, der Ballbesitz war jetzt bei 49% beim HSV. Ist jetzt nicht, dass er irgendwie bei 30% oder 40% ist. Also man hat ja schon immer noch so ein Stück weit den Ball. Und zu Hause gegen Köln war es ja auch ähnliches Bild wie die anderen Heimspiele auch. Von daher denke ich mal, sollte er die eingespielte Mannschaft spielen lassen. Die ehesten Stellschrauben wäre vielleicht eventuell Wang für Arp. Könnte man überlegen, wenn er jetzt wieder fit ist nach seiner Adduktorenverletzung.
Bleibt zum Glück zu Hause jetzt in der Länderspielpause, ne? Kann sich komplett pflegen, kann dann irgendwann auch wieder beim Training mitmachen. Schon ein Vorteil.
Ja, und obwohl es mich für Arp freuen würde, wenn er spielen würde. Und dann eventuell, ja, Bates für Lacroix. Da
nimmt sich nichts.
Bates war vorher auch gut, hat dann einfach nur eine gelb-rote bekommen, ne?
Ja.
Ja, und ist mir eigentlich Latte, muss ich sagen, und der Rest kann eigentlich so bleiben.
Wie man da loben muss, wer ja auch gar nicht zur Debatte steht, ist Van Drongelen, ne? Der es echt einfach gut gemacht hat, sich jetzt zum Abwehrchef da gemausert hat. Ich meine, wie alt ist der? Ist auch der aber jung noch, ne? Ist der 19? Kann das sein?
Ja.
Und ich finde, bei ihm zum Beispiel hat sich auch das Passspiel so krass entwickelt, müssen wir darauf achten. Also er versucht es wirklich, den weiten Schlag zu vermeiden, spielt oft in Fuß, auch meistens in den richtigen der Mittelfeldspieler, und entwickelt sich da zum absoluten Topmann. Also Rick van Drongelen kann der neue Van Beuten werden, was so die Lukrativität angeht, sag ich jetzt mal, finde ich.
Er ist Ende 19, 20.12. hat er Geburtstag.
Wahnsinn, also was für ein Talent. So. Geht fast ein bisschen unter, weil wir jetzt immer über Bates und Lacroix sprechen, aber das war auch ein unfassbar guter Einkauf.
Ja, und geiler Typ. Völlig abgedreht in meinen Augen, aber geil.
Der auch schon den Lautsprecher in die Hand nimmt.
Ja, das ist ein geiles Foto, ne?
Die Fans animiert. Ja. Kai, was liest du da für eine Statistik? Ich sehe gerade auch...
Nee, ich habe nochmal überlegt. Ja, hat mir fast Sorgen gemacht. Wie knackt man Union? Ne? 8 Gegentore haben die bisher nur bekommen. Deutlich weniger als der HSV. Aber ich glaube, dass Wolf schon richtig aufgestellt hat vorne. Du hattest super viel Torgefahr mit Arp, Hunt, Lasogga, Narey, der jetzt eben auch getroffen hat. An dieser Stelle, glaube ich,
meinte Jonas,
Glückwunsch zur Hochzeit. Genau.
Kleiner Side-Fact. Wer war der einzige Spieler, der eingeladen worden ist bei der Hochzeit?
Oh, aus dem
HSV-Kader?
Schöne Frage.
Ich weiß es, glaube ich.
Ja,
ich schätze mal, weil ich letztens einen Instagram-Post gelesen habe von ihm, dass er ihn feiert. Arp, weil irgendwie wäre in seinem Alter doch, glaube ich. Ist vielleicht auch falsch, aber ich denke, da könnte die Verbindung.
Was herkommen. Sagst du?
Scheint dann falsch zu sein. Ich sage Hunt.
Es war tatsächlich Aaron Hunt.
Wow.
Ja. Wie, das hast du irgendwo gelesen.
Nee.
Wie kommt man zur Hölle auf Hand, von Narey zu Hand?
Ich
viel älter.
Ja, ich habe ehrlicherweise ein Foto gesehen von Hand im Anzug, glaube ich, bei Instagram.
Ah.
Und dann wird es damit irgendwie zu tun gehabt haben.
Ja. Nein, aber also der Junge wird sich belohnen, hoffentlich.
Schön den Kapitän und gegen Union treffen. Einladen. Das ist
ja.
Gut. Ist echt, du sagst, Narey wird sich belohnen?
Ja, und gegen Union treffen. Ich finde, und dann hast du von den Außen Gefahr, hast durchs Zentrum Gefahr mit Hunt und Lasogga und hast von hinten Gefahr mit Santos. Das muss dann irgendwie reichen, um da einen reinzuwurschen. Blöd ist, dass so ein Union dann auch eklig auf Unentschieden spielen wird. Ne? Wenn es dann hinten draus lange 0-0, 1-1 steht, dann machen die halt weiter dicht und versuchen den Punkt mitzunehmen. Aber was soll's? Ich bin positiv gestimmt, weil im Moment zu viele HSV-Spieler einfach in einer guten Verfassung sind und das Bock, das hatten wir lange nicht mehr und dementsprechend auch zu Recht auf Platz 1.
Und jetzt
4 Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz, ja. Geil.
Und jetzt kommt auch noch Jatta dazu, ne?
Ja,
stimmt. Ich meine, was für ein Spektakel. Also,
da haben ja alle Spieler auch gesagt, wie geil, dass der ein Tor gemacht hat.
Ich glaube, er ist ein geiler Typ, wird auch so geil gefeiert und so. Aber das Tor, gut, das ist, kann man Dank an den Torwart sagen. Der macht den Elfmeterpunkt zu, irgendwie einen Rückpass oder so, aber lässt das kurze Eck meilenweit offen.
Aber es haben ja auch viele gesagt, jetzt, er ist ja häufiger eingewechselt worden, ne? Scheint sich das auch verdient zu haben im Training und er hat es immer gut gemacht.
In Höhentönen wurde er gelobt von den Mitspielern und selbst der ist jetzt in Form.
Auch ein Vertrag, der ausläuft übrigens zum Ende des Jahres von Jatta. Und da waren wir schon, glaube ich, alle am Punkt, wo wir gesagt haben, schöne Story, aber es reicht nicht. Aber
ich dachte zum Beispiel bei Jatta, als er eingewechselt worden ist, ich so, warum wechselst du den jetzt ein? Da war es, glaube ich, gerade das 2-1 oder irgendwie sowas gefallen. Warum wechselst du den jetzt ein? Der ist so unberechenbar, aber halt, also positiv wie negativ. Da kann er mal so einen Ball verstolpern und einen Konter einleiten, aber ja, er hat das 3-1 gemacht. Perfekt.
Ich habe irgendwas gelesen in seinen Einwechselminuten, die er jetzt hatte, glaube ich, 96% Passquote. Also diese wilden Jatta-Zeiten sind vorbei. Kai, was machst du da mit der Bildzeitung?
Ich suche den Artikel. In der Bild steht mir heute ganz groß, dass Jatta unter Wolf wieder zum Zuge kommt. Und zu Recht. Also auch die Medien ist das aufgefallen. Man muss mal nicht vergessen, dass vor einem Jahr noch Wolfsburg hoch interessiert war an diesen blitzschnellen Außenstürmer. Ich meine, selbst Bayern München ist da, glaube ich, im Moment auf der Suche nach blitzschnellen Außenstürmern.
Weil Wolfsburg für dich das Karriereende ist, ne? Als Spieler muss man sagen, es ist ja wirklich jetzt also, schon wieder auf einem sowas von absteigenden Ast.
Nein, man gönnt es ihm.
Man
gönnt es ihm. Man gönnt es Jatta, weil er hat in den zweiten Mannschaften auch immer schon so viel getroffen, sich so den Arsch aufgerissen.
Deswegen auf
freut man sich für ihn.
Ich dachte, du gönnst es Wolfsburg, weil dem gönne ich es mir wirklich, dass die...
Und Labbadia.
Bruno Labbadia soll zur Hölle fahren. Der Typ, ey. Ich sag dir, der geht sowas von baden. Das war so klar. Ey, die ersten Spiele gewinnt.
Die ersten beiden gewonnen. Und da ist er schon auf der Welle geschwommen.
Ja. Und dann noch Europa. Und jetzt verkackt er einfach so geil, ey. Der Typ macht einen fertig.
Wie lange ist jetzt spielfrei? Länderspielpause ist ja wirklich die Hölle, ne?
Ja, zu lang, das nervt. Vor allen Dingen nach so einer geilen Fußballwoche mit 7 Tage Fußball am Stück.
Bock auf die Länderspiele.
Nee.
Mann.
Ich glaube, die Spieler selbst nicht.
Nee, natürlich. Also für solche Hummels muss es ja die Hölle sein.
Ja.
Mit Bayern in der Krise und dann ab in die nächste Krisenmannschaft.
Ich hätte es cool gefunden, wenn da so ein Pollersbeck mal seine Chance bekommen hätte in solchen Spielen. Aber gut. Oder so ein Arp mal auf der Bank sitzen darf. Bei der Nazio.
Also bei Arp, ne? Ich meine, das Thema hatten wir jetzt. Mit was hat er das denn verdient?
Einfach so. Jogi Löw mal kategorisch den Umbruch einleiten und mal so einen Arp nominieren. Einfach mal pushen. Odonko hatte damals auch keiner auf dem Zettel.
Da kannst du gar nicht schnell gucken, dann sitzt Rubesch auf der Bank als Interimstrainer.
Der, das ist ja auch wieder, ne? Der hat mit seinen Frauen 7 Spiele gemacht, 7 Siege schon wieder.
Ist so spektakulär, ne? Ich glaube, heute ist das 8. oder irgendwie, irgendwie sowas.
Also es ist wirklich, der kann sich überall auf eine Trainerbank setzen und da kriegst du eine Garantie, dass der Trainereffekt, also wenn du irgendwie für die letzten 3 Spiele noch einen brauchst, würde ich als Manager immer Rubesch holen.
Ich glaube, es ist wie so ein Heinkes, ne? Dem alle super Respekt, wenn der redet, dann hören alle zu, alle sind ruhig und alle glauben einfach, was er sagt.
Hotte, geil. Auch ein HSVer. Also gut, dann machen wir erstmal Länderspielpause, hören uns nach dem hoffentlich Sieg gegen Union und dann ist der Aufstieg ja eigentlich fast schon sicher.
Ja, stopp, ihr müsst jetzt noch einmal sagen, wie läuft's mit den Finanzen, mit dem Wettkonto und was wettet ihr? Also das ist für mich ja mittlerweile die interessanteste Kategorie hier, wie die Quoten. Die Quoten immer 2,0 auf dem HSV, bisher wird der HSV wohl noch nicht genug respektiert, dass man da immer denkt, der HSV verliert. Also
zur Erklärung, wir haben ein gemeinsames Wettkonto mit unseren 4 Dauerkarteninhabern im Ehrenblock 6a. Waren da nach 2 Spielen schon bei 800 Euro und haben dann gegen Regensburg alles oder fast alles verloren, bis auf 80 Euro.
Ja. Verständlich, damit hätte keiner rechnen können.
Die Hälfte, 400 waren weg, quasi zur Halbzeit und dann haben wir noch gewettet, dass sie dann zumindest die 2. Halbzeit gewinnen, weil man davon ja nun wirklich ausgehen konnte, ich glaube es stand 0-3, aber auch das ist in die Hose gegangen. Und jetzt, glaube ich, erholen wir uns langsam, ne?
Ja, wir sind jetzt wieder bei 300. Wir haben ja 1-2 gute Wetten abgeschlossen. Unter anderem so solche heißen Dinger, dass eine gelbe Karte fällt in den ersten 34 Minuten oder so.
Ja.
Auf sowas muss man setzen.
Also falls ihr Tipps braucht, wir haben zum Beispiel festgestellt, dass man sich aus dem Eckenbusiness raushalten sollte.
Ja, dieses verfluchte Eckenbusiness.
Ecken geht nie auf.
Nach 7 Minuten fällt eine Ecke von 0 bis 6,59 oder bis 7,59, aber es ist leider bis jetzt immer nicht, das ist scheiße.
Wie es immer so ist, wenn der HSV gewinnt, dann klingelt es.
Also Quote auf dem HSV ist jetzt 2,0 gegen Union. Was sagt ihr? Zu Hause als Spitzenreiter mit 4 Punkten Vorsprung auf
Relegation. Eine sehr, sehr faire Quote, einfach das Geld verdoppeln. Ne?
Ja.
Das Geld liegt auf der Straße.
Ja.
Und man kann fast sagen, bei den Heimspielen, der HSV gewinnt zu 0. Oder schießen beide Teams ein Tor? Nein. Irgendwie sowas. Also ich meine, gut, da der HSV gewinnt, kann man sagen, er gewinnt zu 0. Oder 0-0 oder 1-0 oder 2-0 HSV.
Ja, oder doppelte Chance ist hier 1,25. Da überleg mal, wenn du 10.000 draufsetzt, kriegst du 2.500 einfach so für eine sichere Sache.
Und dann haut dir ja Sebastian Polter von Union in der 88. Ecke rein.
Zum Beispiel schießt Union Berlin mindestens ein Tor? Nein, ist 2,45. Finde ich relativ realistisch, muss ich sagen. Ja, zu Hause, wir fangen nie, außer wir verlieren mal 5-0, fangen wir nie.
Oder 3-0?
Oder
3-2 gegen Heidenheim?
Ja, aber krass, oft zu 0 immer sonst.
Hä?
Muss man auf achten.
2-mal zu 0.
Ja, gegen Köln jetzt. The Trend is
und
your friend.
Und gegen Pauli.
Ja, zwei die letzten beiden Heimspiele.
Trend is your friend, gut.
Dafür,
du lebst nach diesem Motto, ich weiß. Ja, da muss man sagen, glaube ich, müsste es klingeln.
Ja, auf jeden Fall. Aber eine Quote müssen wir hier noch nennen. Gibt es leider noch nicht. Trifft Lasogga.
Während du gerade den Playboy hier durchblätterst.
Ja. Nebenbei, aber Lasogga-Tor.
Bonnie Strange in der aktuellen Folge.
Die ist geil.
Ja, naja, setzt auf Tor Lasogga, sage ich euch.
Lasogga. Na gut, warum nicht? Ich glaube aber so ein. Er ist mal dran wieder.
Ein Wang ist dran.
Ja, oh ja, ich glaube, der ist richtig schön.
Der wird gut trainieren werden. Ja. Wird gut trainieren und. Sollte eigentlich mindestens einmal netzen.
Ja, da hätten wir es doch. Bestimmt auch so eine Viererquote oder insgesamt 5 oder 6er-Quote oder sowas.
Ja.
Ist sehr gut.
Und dann sollten wir wieder auf 800 draufschrauben können. Also, euch eine schöne Länderspielpause. Nächste Woche machen wir wahrscheinlich nichts, es sei denn irgendwas Bahnbrechendes passiert.
Und dann ist fast Weihnachten schon.
Richtig. Und dann gibt es ja auch den großen HSV-Meine Frau Adventskalender.
Ja, und dann gibt es auch noch ein Weihnachtslied, was wir singen. Der falsch getippt hat, singt ein Weihnachtslied.
Viele Highlights.
Viele Highlights.